Werbung.
Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habeckhorst beschreiben in ihrem Buch Radikal weg die Herausforderungen für Unternehmer und Mitarbeiter, welche Vorbereitung notwendig ist und worauf unbedingt zu achten ist bei einer Auszeit. Radikal weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch funktioniert. Erschienen im Mentoren Media Verlag. www.mentoren-verlag.de. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Der Unternehmer Academy Podcast. Diesmal müssen wir ein bisschen improvisieren oder wir dürfen improvisieren. Man hört vielleicht schon leichte Fahrgeräusche, aber wir dachten, bevor wir ausfallen, nutzen wir die technischen Möglichkeiten und schalten einfach mal telefonisch in Thomas Auto.
Genau. Ich gehe mal davon aus, dass in Zukunft die KI diese Fahrgeräusche in Echtzeit noch besser rausfiltern kann, wie es jetzt schon geht. Ich glaube, dass es nicht schon eine Unterstützung von einem Prozessor im Hintergrund wäre, der mit meinen AirPods verbaut ist, dass es dann noch viel lauter wäre. Aber ich glaube eben, dass die segenreiche KI sozusagen, zumindest mal der Teil des Segensreichs, in Zukunft dann noch besser wird. Aber
übrigens, wir können ein kleines Experiment machen. Also ich lasse das jetzt einfach mal so, wie wir das hier gerade aufnehmen. Und ich hänge hinten an die Episode mal eine KI-optimierte Version dran. Mal schauen, was sie da draus macht.
Ja, genau. Das finde ich sehr cool. Ja, ist eine coole Idee. Aber da sieht man mal, wir haben ja auch über Ethik und Ideen gesprochen. Ja. Ich glaube, dass wenn man so einen Nutzen darstellen würde, dass man sagt, guck mal, willst du das haben? Und dann sagt ihr, naja, klar. Das ist wie immer bei solchen Geschichten, dass ich da sage, na, den Nutzen will ich schon haben, mit den Risiken. Nein, die will natürlich keiner haben, die Risiken, das ist auch okay. Aber vielleicht kann man auch sagen, ich gehe mit den Risiken bewusster um. Aber das Thema hatten wir schon.
Wir reden auch nächste Woche, glaube ich, weiter über KI, um das Thema noch zu vertiefen. Jetzt bist du gerade, und das ist so ein Move, den wir heute machen. Du bist auf dem Weg zum Vortrag. Deswegen, damit wir heute auch Inhalt liefern, gibt es gleich einen älteren Vortrag von dir, den wir einfach in dieser Episode dranhängen. Wo fährst du denn jetzt gerade hin?
Ja, ich fahre jetzt in Richtung Stuttgart. Da ist eine Veranstaltung, wo es eben auch darum geht, für eine unserer Zielgruppen, Trainer, Berater, Coaches, Speaker und so, also diese Community, wie löst man das Ganze, Branding, was kann man da automatisieren und ähnliche Dinge, also sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin mal gespannt, ob da auch so diskutiert wird über die Anwendungsmöglichkeiten, ob die alle schon auf dem Schirm haben, ich glaube es nicht. Und ich bin mal gespannt, wie diese Branche, wie kritisch diese Branche ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die relativ offen ist, weil es halt coole Möglichkeiten gibt. Ja? Und ich habe vor einem halben Jahr die zweite Generation von einem Vortrag gehört, der mit 3D-Technik gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Da ist so ein hauchdünnes Netz gespannt vor der Bühne. Der Redner steht hinter diesem Netz. Das Netz ist ziemlich durchsichtig, weil es auch dünn ist. Man sieht also gar nicht durch die Beleuchtung, dass da ein Netz hängt. Und eine 3D-Projektion wird auf dieses Netz projiziert. Und das ist unfassbar gut. Ja. Du kannst dann sozusagen, du musst das halt einstudieren, aber das sieht dann so aus, als ob du die Dinge in 3D bewegst auf der Bühne. Und die Technik geht immer weiter. Und ich habe da zum ersten Mal gesehen, dass es eben auch mit KI-Unterstützung ist. Weil in der Variante 1 ist es so gewesen, dass der Redner das auswendig lernen musste, sozusagen. Wann macht er zu welcher Sekunde, bei welchem Wort, welche Bewegung? Weil wenn das nicht synchron ist, sieht es halt blöd aus. Ja? Also wenn der mit der Hand wegwischt und dann irgendeine Grafik verschwindet, und die Grafik verschwindet vorher oder eine Sekunde nachher, sieht das halt ziemlich doof aus. Und das sieht dann wirklich nur beeindruckend aus, wenn es wirklich synchron ist. So, und da gibt es jetzt auch KI-Unterstützungsansätze, wo man sagt, naja, wir beobachten denjenigen mit seinen Bewegungen und die Grafik wird dann ausgeblendet, wenn der die passende Bewegung macht. Ja? Also das sind so Einsatzmöglichkeiten, die da kommen. Ja, freue mich drauf. Das wird sehr, sehr spannend. Ja. Ich bin jetzt noch auf der Autobahn und deswegen stockt das manchmal meinen Redefluss, weil ich natürlich auf den Verkehr achten muss. Aber keine Sorge, ich habe das Handy nicht in der Hand, ich habe Ohrhörer auf, ich schaue auf den Verkehr. Und das ist ein gutes Beispiel, fällt mir gerade ein. Das ist genauso mit KI. Da wird immer diskutiert, ja, darf man denn im Auto telefonieren, dann ist man abgelenkt. Wenn du jetzt neben mir sitzen würdest im Auto, würden wir uns auch die ganze Zeit unterhalten, oder? Ich weiß nicht, ist man da genauso abgelenkt oder weniger? Ich finde die Diskussion manchmal sehr merkwürdig. Ja? Das Telefon in die Hand zu nehmen und drauf zu schauen, das verstehe ich, das wäre nicht so gut. Aber meine Augen sind stur geradeaus gerichtet. Ich stehe auch jetzt ein bisschen, oder ich fahre so ein bisschen im Stau, so mit 30 Stundenkilometer. Also insofern bin ich da tiefenentspannt.
Nichtsdestotrotz muss man nicht zwingend einen ewig langen Podcast noch auf der Autofahrt kurz vor einem Vortrag in die Länge ziehen. Deswegen machen wir nächste Woche zum Thema KI weiter. Es gibt jetzt hier einen Vortrag von dir, den wir aus der Schatzkiste der Unternehmer Academy rausgesucht haben oder aus deiner Schatzkiste, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist ein Vortrag von dir, ne?
Genau, also das ist nicht aus der Unternehmer Academy, weil die richtet sich ja vor allen Dingen eben auch an Leute, die schon... also keine Gründer in dem Sinne, sondern Leute, die wirklich schon weiter sind, nach vorne kommen wollen. So dieses, ja, gibt es einen schlimmen Ausdruck, der ziemlich verbrannt ist, so das nächste Level erreichen wollen, wo ich dann immer sage, ja, was heißt das konkret? Also konkret heißt das eben, in der Academy richtet sich an Leute, die schon gute Umsätze machen, die zum Teil schon sechsstellig sind oder kurz davor sind, auch teilweise schon deutlich drüber, und die wirklich dann sagen, ich stoße jetzt an eine Grenze, so langsam werden die Tagessätze unanständig, ich suche nach anderen Modellen, wie ich meine Einkünfte massiv steigern kann, ohne die Preise zu erhöhen, einfach mit anderen Modellen, die fair sind. Das machen wir halt in der Unternehmer-Academy. Und dieser Vortrag, von dem du sprichst, der ist tatsächlich schon ein paar Tage älter, ist aber immer noch aktuell, weil die Inhalte sich da nicht aktualisieren. Das bleibt immer gleich. Und da geht es halt darum, dass ich vor Gründern gesprochen habe. Das war eine Gründungsveranstaltung in Frankfurt vor ein paar Jahren. Und da waren so 400 Zuhörer. War sehr, sehr spannend. Und das ist sozusagen nicht bearbeitet. Da ist jetzt nichts dran bearbeitet. Das ist so mitgeschnitten, wie ich es gesagt habe. Das heißt, da man jetzt das Publikum halt nicht sieht, ich versuche ja meine Vorträge immer relativ interaktiv zu machen, frage dann das Publikum, aber ich denke, man kann da trotzdem was mit anfangen. Ja. Es ist kein PowerPoint-Vortrag, insofern denke ich, kann man da auch was mit anfangen. Ich fand das eine gute Idee von dir, wo du gesagt hast, hast du nicht was für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen spannend ist? Ja, und für diejenigen, die gründen wollen, das kannst du jetzt, da wir ja am Ende das nochmal machen, KI optimiert, sage ich das jetzt schon, für die gründen wollen, das Geheimnis des Erfolgs ist der Mut, ja. Und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sage ich dann wie immer, bleiben Sie mutig.
Warum verdient mein Konkurrent, diese Schnarchnase, so viel Geld und ich nicht? Wer ist hier, weil er den Titel toll fand? Wer hat gezuckt bei dem Wort Konkurrent? Wer sagt von sich, dass er Konkurrenten hat? Oder sagen Sie, ich habe Mitbewerber, Wettbewerber oder vielleicht Mitbewunderer? Ja? Also die von sich sagen, sie haben Mitbewunderer, von denen sind nur ganz wenig im Raum. Ich zum Beispiel, mit Bewunderer. Ja, vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, Unternehmer sein, Unternehmer werden, das ist so eine Sache. Und wenn Sie mit einem Gründungsgedanken nach Hause kommen und Ihr jeweiliger Partner, Ihre Freunde, Ihre Familie, Ihre Eltern vielleicht, ja, vielleicht kennen Sie so die einen oder anderen von Ihnen, diese Sätze, die man dann so zu hören bekommt. Ja, und ich meine, so ein bisschen ist da ja auch was dran, oder? Oh. Denk an die Haftung. Selbstständig sein, großes Risiko. Als Angestellter verdienst du regelmäßig Geld. Vielleicht, wenn man nicht gerade bei, keine Ahnung, Opel ist. oder bei wem auch immer. Spannend an der Geschichte ist, dass man mit wenigen kleinen Änderungen in dem Setzen, also man braucht da nur winzige kleine Änderungen zu machen, und dann sieht die Situation schon völlig anders aus. Ja? Das ist ja, die deutsche Sprache ist ja faszinierend. Ja? Man ändert ein kleines Teil in einem Satz und schon wirkt der Satz ganz anders, oder? Und wir probieren das mal, ob das hier mit diesem Satz hier auch geht. Wir ändern mal eine winzige Kleinigkeit. Ja? Ja, und damit sind wir direkt auch schon, was ist das Geheimnis des unternehmerischen Erfolgs? Was glauben Sie, was ist das Geheimnis? Was ist das größte Geheimnis? Ich meine, es gibt bestimmt viele Geheimnisse, aber was ist das größte Geheimnis für unternehmerischen Erfolg? Aus meiner Erfahrung, und ich mache das jetzt seit rund 20 Jahren, habe über 1000 Gründungen begleitet und Unternehmen begleitet, Das größte Geheimnis und das größte Hindernis gleichzeitig ist der Mut. Das größte Geheimnis des Erfolgs ist der Mut. Sie, wer von Ihnen will Millionär werden als Unternehmer? Warum gehen da nicht alle Hände hoch? Warum gehen da nicht alle Hände hoch? Ja, vielleicht hat sich mal jemand überlegt, wie sind wir erzogen worden? Ja? Kennen Sie diese Sprüche, Geld verdirbt den Charakter? Bullshit. Geld zeigt den Charakter. Ein kleiner Unterschied. Ja? Wer gehört schon gern zu einer Minderheit? Wie viele Millionäre gibt es in Deutschland? Weiß das jemand? Wie viele Millionäre? Einkommensmillionäre. Wie viele gibt es in Deutschland? Ungefähr. Prozentual.
1,1%.
Wie viel? Na, ein bisschen mehr schon. Also Sie haben alle Chancen. 1% in etwa. In etwa 1%. Aber 1% einer Bevölkerungsgruppe ist halt nun mal eine Minderheit. Und dann kriegen wir von unseren Eltern, von allen möglichen Leuten, kriegen wir gesagt, die da oben, ja, und Geld verdirbt den Charakter und lauter solche schönen Sachen. Und da muss man Mut haben. Man muss Mut haben zu sagen, ich gründe jetzt ein Unternehmen und ich werde erfolgreich. Und jawohl, ich möchte gerne Millionär werden, auch wenn mein Nachbar mich blöd anguckt und sagt, ach, der schon wieder, ja? So. Aber das, wenn Sie den Mut haben, und den haben Sie offensichtlich, sonst wären Sie nicht hier. Dann können wir ein bisschen weiter gucken. Was gibt es da noch? Was ist noch wichtig als Unternehmer? Wissen Sie, in den USA werden Unternehmen in Garagen gegründet. Ja? Da gibt es die Firma Google, die Firma Microsoft, die Firma Apple, die Firma Dell, alles Garagenfirmen. Ich weiß, dass wir einige Anwälte hier haben. Versuchen Sie mal in Deutschland ein Unternehmen in einer Garage zu eröffnen. Da haben Sie aber Spaß. Ja, weil da gibt es diverse Gesetze, die das nachhaltig verhindern. Ja? In den USA scheint vieles einfacher zu sein. Ja? In den USA gibt es ja auch diese Idee, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann. Haben Sie bestimmt schon gehört. Wäre eine coole Idee. Ich meine, wir haben jetzt hier nicht so ganz viele Tellerwäscher unter uns, aber so der eine oder andere denkt, naja, vielleicht so, aber Millionär werden wäre cool. In Amerika geht das. In Deutschland hat den Prozess noch keiner zertifiziert. Daran scheitert es dann manchmal. Aber schauen wir mal, was Marketing eigentlich ist. Wir reden immer über Marketing und wir reden, wenn wir über erfolgreiche Unternehmer reden, immer über Marketing. Weil, wie sage ich es meinem Kind, wie erfährt Ihr potenzieller Kunde, dass Sie da sind und dass Sie toll sind? Eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, zeige ich Ihnen mal hier. Der braucht einen Moment, ja, deswegen machen wir eine kurze Pause, weil da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist übrigens dieses Fernsehprinzip, ja? Das ist es, diese Unterschichtensender, kennen Sie, Sat.1, Pro7 und so weiter, die verwenden das. Ja? Da rufen Sie an, zahlen 50 Cent, dass irgendeine Schnarchnase aus dem Dschungel nach Hause muss. Ich streite mit meiner Frau und sage, die sitzen in Wirklichkeit in Köln in der Produktionshalle. Er sagt, nein, die sitzen im Dschungel, ganz sicher. Ja, zum Glück ruft hier bei uns keiner an. Ja? Aber das ist natürlich auch eine Marketingidee. Aber ich zeige Ihnen mal, ich meine, das ist ja ein Comic, aber ich zeige Ihnen mal jetzt, es sieht zwar aus wie ein Comic, aber eine echte Werbung, echte Marketing, ja? Deutsche Bahn. Ja? Im ersten Augenblick sieht das doch toll aus, oder? So. Chefticket, ah, cool. Also hat schon mal jemand seine Zielgruppe identifiziert, Chefs. Ich finde das Ding genial, ja? Wirklich genial. Welcher Chef, also Chef, ja, also nicht irgendwie Gründer oder so, Chef, 25 Euro. Hä? Wie? Chefticket 25 Euro, was soll das denn? Aber es ist ja noch viel schöner. Ich weiß nicht, ob Sie von hinten lesen können. Einfache Fahrt. One-Way-Ticket. Never come back? Ist er auf der Flucht oder was? Oder für welche Chefs ist das gedacht? Ich meine, die Bahnmanager, gut, den kann ich vielleicht verstehen, aber ein Unternehmer? Aber ja, so sind wir in unserem Denken gefangen. Ja, was denken so Bahnmanager? Zweite Klasse, Cheftige zweite Klasse. Also Zielgruppe zweite Klasse, Zielgruppe Chefs und dann zweite Klasse. Ja, das ist irgendwie cool, weil auch so viele Chefs auf Facebook sind und das auf Facebook buchen. Ja, das, ja, sind Sie Chef? Ja, wann haben Sie das letzte Bahnticket im Facebook gebucht? Okay. Ja. Was ich bis heute noch nicht so ganz ergründet habe, was wollen diese beiden Kampfhähne, was wollen die uns sagen? Das ist eine echt, das ist kein Fake. Das ist echt. Das ist echt. Da denke ich, okay, mich wundert es nicht, dass die bei dem Umsatz und jeder will Bahn fahren, jeder will, dass es cool ist. Die machen Gewinn, das ist fantastisch. Ja, wenn einer von Ihnen hier so viel Gewinn machen würde wie die Deutsche Bahn, wäre es cool. Aber wenn man sich das gesamte Unternehmen anguckt, ja, ungefähr 900 Millionen haben sie 2013 Gewinn gemacht. Das ist ein bisschen wenig für so einen Klotz, aber mich wundert das nicht. Ja. Schauen wir mal, ob wir es besser hinkriegen. Wir haben ein großes Problem. Das größte Problem, das wir haben, dass wir mittlerweile in einer Überflussgesellschaft leben, und zwar in jeglicher Beziehung, zumindest mal hier in Deutschland. Überfluss heißt, es gibt von allem zu viel. Es gibt zu viel Coaches, es gibt zu viel Trainer, es gibt zu viel Anbieter, zu viel Internet, zu viel Facebook, es gibt irgendwie von allem zu viel. Sie schütteln mit dem Kopf, vom Geld gibt es offensichtlich immer zu wenig. So Zeit, ja, Zeit. Ne? Zeit ist ein gutes Argument. Ja. Also was verkaufen Sie? Ist ein gutes Argument. Er zeigt auf seine Uhr und sagt, Zeit gibt es zu wenig. Ja, verkaufen Sie Zeit, davon gibt es zu wenig. Das finde ich cool. Also wie kriegt man das hin, aus dieser Masse an vergleichbaren Angeboten herauszustechen? Und dazu mal so eine Frage. Wer von Ihnen hat Betriebswirtschaft studiert? Wer hat ein bisschen Ahnung von Betriebswirtschaft? Ja, cool. Was lernt man denn, wenn man Betriebswirtschaft studiert hat, was der Zweck eines Unternehmens ist? Was ist der Zweck Ihres Unternehmens? Was steht in den Büchern heute noch drin für diejenigen, die jetzt die Gewinnmaximierung, genau. Er sagt Gewinnmaximierung und es ist leider tatsächlich so, dass heute immer noch, nach so vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten hätte ich beinahe gesagt, in den Büchern immer noch drin steht, der Zweck eines Unternehmens ist Gewinnmaximierung. Wenn Sie nur eine Sache von diesem Vortrag heute mitnehmen, dann bitte diese. Das ist falsch. Und zwar sowas von grottenfalsch, das ist schon kriminell fahrlässig. Es ist einfach falsch. Was ist der einzigste Zweck eines jeden Unternehmens weltweit, egal welches? Der einzigste Zweck. Es gibt nur einen. Was ist der Zweck?
Dienen.
Dienen, Kunden glücklich machen, ja. Nein, nein. Nicht die Organisation erhalten, das gehört nicht dazu. Kunden glücklich machen kam hier, dienen, jawohl. Nein, sage ich Ihnen gleich was, das ist auch nicht der Zweck. Der einzige Zweck eines Unternehmens ist, dem Kunden zu nutzen. Das ist alles, mehr ist es nicht. Und alles, was die anderen da gesagt haben, ist eine Folge davon. Je mehr ich dem Kunden nutzen, je höher mein Benefit ist, den ich dem Kunden zu bieten habe, desto höher ist mein Gewinn, desto höher ist die Gewinnmaximierung, desto höher ist der Wert, den ich schaffe. Als Folge, als Ergebnis von etwas. Also Gewinnmaximierung, bitte, ich liebe es, Geld zu verdienen. Also Gewinn ist toll. Sie dürfen sagen, ich mache das, um irgendwann mal viel Geld zu verdienen. Und ich möchte es auch gerne nicht irgendwie rumreden und so. Aber der Zweck des Unternehmens ist nicht, Geld zu verdienen, sondern den Kunden zu nutzen. Und wenn Sie viel Nutzen bieten, verdienen Sie viel Geld. Das ist das. Es gibt zum Glück einige, von unserem Büro raus schaue ich auf die Business School im Taunus, European Business School. Da war letztes Jahr, da hatte ich das schon mal so ähnlich gesagt, da war dann anschließend ein Professor zu mir gekommen und sagte, ich erzähle aber meinen Studenten, dass es der Kundennutzen wichtig ist. Also es spricht sich langsam rum. Ja, Professor Mewes in den 60er Jahren hat damit angefangen, hat gesagt, hey, das ist Bullshit. Bullshit. Kundennutzen, das ist wichtig. Und es gibt mittlerweile immer mehr. KBF. Wissen Sie, ich löse gleich auf, was das ist. Wenn Sie, ich meine, Frankfurt ist eine große Stadt, da gibt es vielleicht noch sowas, bei uns in England gibt es das nicht, aber stellen Sie sich vor, Sie wollen sich selbstständig machen als Schuhputzer. Ja, früher gab es sie mehr. In New York gibt es sie noch, wir sind hoch angesehen. Warum lässt sich jemand die Schuhe putzen? Bei so einem Schuhputzer in New York. Nicht, weil er dreckige Schuhe hat, sondern weil es ein Erlebnis ist. Ja, weil er sich zeigen will, ich habe die Zeit. Da war sie wieder, ja, die Zeit. Ich habe die Ruhe, ich lese da Zeitung und ich zeige der Welt, dass ich mir die Schuhe putzen lasse. Was glauben Sie jetzt in Frankfurt? Mal ganz konkret. Was würden Sie einem Schuhputzer geben, der irgendwo auf der Zeil steht, mit einem tollen Stand, aus Holz, ja, so richtig so ein toller Typ. Was würden Sie dem geben für einmal Schuhe putzen? Sag ich mal. 5 Euro kriege ich hier hinten. Okay. Mehr wie 5 Euro? Schwierig, oder? Alle schütteln oder viele schütteln den Kopf. Schwierig, klar. Geht mir genauso. Also was muss passieren, damit so ein Schuhputzer für einmal Schuhe putzen 120 Euro bekommt? Was müsste da passieren? Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Am wichtigsten Tag Ihres Lebens, Hochzeitstag zum Beispiel. Sie fahren mit einer weißen Limousine vor die Kirche. Ihre Angebetete oder Ihr Angebeteter wartet schon. Ja. Meistens ist das so, dass die Angebetete wartet und der Mann immer zu spät kommt, ja, weil der muss sich ja noch schminken. Ah nee, es war umgekehrt. Okay. Sie fahren in dieser Limousine vor die Kirche. Alle warten auf Sie. Sie steigen aus mit Ihren Lackschuhen von Gucci, 300 Euro das Stück. Das Stück, nicht das Paar. Und steigen aus und treten in die Hinterlassenschaft eines vierbeinigen Mitbewohners dieser Stadt. Scheiße. Neben der Kirche steht ein Schuhputzer. Der lächelt sie an. Es ist der wichtigste Tag ihres Lebens. Und er sagt, einmal Schuhe putzen mit dem Dreck, 120 Euro würde ich machen. Würden Sie dem 120 Euro geben? Ja, klar. Na klar. Das heißt, untersuchen Sie für Ihr Unternehmen, wo brennt Ihrem Kunden der Kittel? Wo hat der echt Not? Wo hat der echt ein Problem? Ja? KBF heißt Kittelbrennfaktor. Was ist der Kittelbrennfaktor Ihres Unternehmens? Ja, wenn Sie sagen, Me Too, kennen Sie das? Me Too? Ich auch? Ich biete es auch an. Ja, ist nett. Kommen wir gleich nochmal drauf, was das bedeutet. Also das ist schon mal, das unterscheidet das echte Marketing vom Schnarchnasen-Marketing. Ein Kittelbrennfaktor zu kennen. Wissen Sie, wir kriegen seit 100 Jahren Napoleon Hill beigebracht, wir sollen positiv denken. Kennen Sie das? Gibt es tolle Bücher drüber, positiv denken. Super gut. Bin ich großer Fan von. Der Haken an der Sache ist, dass wir dann dadurch verlernt haben, das Wort Problem auszusprechen. Manche haben da richtig, die kriegen Schaum vom Mund, wenn sie das Wort Problem aussprechen. Die sagen dann, es gibt kein Problem, es gibt nur Herausforderungen. Oder auch schön, Lernaufgaben. Wissen Sie, wenn Ihr Kunde eine Herausforderung hat, dann braucht er die nicht, dann löst er die. Er braucht sie dann nicht. Wenn er eine Lernaufgabe hat, gut, dann lernt er es halt. Aber wenn er ein echtes Problem hat und Sie sagen, hey, ich löse dein Problem, dann braucht er sie. Also was ist das Problem, was Sie lösen? Was ist der Kittelbrennfaktor? Schauen wir mal, wie viele Möglichkeiten es denn gibt, erfolgreich zu werden. Ich habe gesagt, ich mache Unternehmensberatung seit 20 Jahren und ich habe drei Arten rausgefunden, erfolgreich zu sein. Nur drei. Stellen Sie heute Mittag vor. Die erste Möglichkeit ist Erster sein. Das ist eine coole Idee, das funktioniert immer. Wenn sie erfolgreich sind. Wenn nicht, dann funktioniert es eher nicht. Also statistisch gesehen ist das so, dass ungefähr 98% der Erfinder scheitern. Ja, googeln Sie mal die Geschichte von Goodyear. Goodyear kennt jeder, das sind diese Reifen, diese schwarzen Dinge. Der Herr Goodyear hat die Vulkanisation entdeckt und ist völlig verarmt im Gefängnis gestorben. Ja, die Firma heißt Goodyear, weil die 10 Jahre später die Firma gegründet haben, sich nicht einigen konnten, heißt der so oder so. Also haben sie zu Ehren des Erfinders, der hat übrigens ein Patent darauf gekriegt, ja, hat ihm nichts genutzt. Ja. Er ist übrigens deswegen im Gefängnis gestorben, weil er einen Apfel geklaut hat auf dem Markt, weil er sonst verhungert wäre. Also so viel zu dem Thema Erster sein. Es gibt natürlich auch super gute Beispiele. Also der Herr Nobel hat das gut hingekriegt. Ja, der hat Dynamit erfunden Der war damit sehr erfolgreich. Die meisten scheitern. Aber wenn Sie wirklich was Innovatives haben, gerade in der heutigen Zeit, dann sind die auf einer Gründermesse. Ja. Erster sein, eine der Möglichkeiten. Brauchen Sie am meisten Geld für, dauert oft am längsten, ist am schwierigsten. Aber wenn es funktioniert, funktioniert es extrem gut. Okay, zweite Möglichkeit. Größter sein. Also McDonald's zum Beispiel hat den Hamburger sicherlich nicht erfunden. Sagen die auch gar nicht. Aber sind halt Weltmarktführer. Das ist eine komfortable Situation. Ja? Ist keine Aufforderung an Sie, Weltmarktführer zu werden, sondern überlegen Sie sich mal, in welcher Nische könnten Sie Marktführer werden. Ja? Caesar hat gesagt, lieber der Erste im Dorf wie der Zweite in der Stadt. Das ist, was ist Ihr Dorf? Womit fangen Sie an? Ja? Was ist Ihre schmale, kleine Zielgruppe, wo Sie wirklich größter sein können? Ja? So, und die dritte Möglichkeit, anders sein. Anders sein, sehr beliebt, funktioniert immer sehr, sehr gut. Die drei großen A, anders als andere, gibt es auch von anderen Rednern als vier große A. Ja. Also anders sein, Aufmerksamkeit erregen. Wir sind in einem Markt, ich habe vorhin gesagt, der ist überfüllt. Wie erregen wir Aufmerksamkeit? Klar, wenn Sie was anders machen, wenn Sie stoppen, wenn Sie plötzlich sagen, hey, ich traue mich in meinem Vortrag zu sagen, diese Schnarchnase. Oder wir reden von Bullshit, ja, mache ich ein paar Sachen anders. Einige von Ihnen waren her, weil ich diesen Titel gewählt habe. Ja. Also sowas zum Beispiel, was ist der Titel dessen, was Sie machen? Was ist die Methode, die Sie machen? Also anders sein ist eine gute Möglichkeit. Und wie gesagt, ich mache das schon sehr lange und ich bin immer auf der Suche nach einer vierten Möglichkeit, eine vierte Möglichkeit, erfolgreich zu werden. Da hinten kommt eine Handmeldung. Vielleicht lerne ich jetzt endlich heute die vierte Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Bitte. Ja, das ist, also er ist nicht mit mir verwandt, er wird auch nicht von mir bezahlt. Aber die Frage kommt ungefähr seit 20 Jahren immer an der gleichen Stelle. Was ist mit bester sein, hat er gesagt. Was ist mit bester sein? Be the best. Wissen Sie, bester sein nutzt im Marketing gar nichts. Null. Kleines Experiment, sagen Sie mir bitte spontan irgendein Produkt weltweit, egal was, auf dem draufsteht, dieses Produkt ist am zweitbesten. Okay? Scheint es nicht so viele zu geben. Also das Sagen tut es jeder, das nützt gar nichts. Es ist cool, wenn Sie der Beste sind, aber im Marketing müssen Sie erstmal den Kunden davon überzeugen. Und wissen Sie, wir reden dann immer so über Superlative und Hyperlative, ja? Also in der Waschmittelwerbung lernen wir das, ja? Früher war Persil einfach nur ein tolles Waschmittel, ja? Irgendwann gab's dann weiß, weißer als weiß, noch weißer als weiß, Hyperperls, Megaperls, super duper, die Worte fehlen einem da, weil ja, beste, schwierig, ja? Apropos Waschmittel, Bodenreiniger, ja? Wenn Sie es schaffen, einen Claim zu finden, der nicht so blöd und trocken und dumm ist, wie so, ich bin dann noch besser und noch weiser und so weiter. Wenn Sie zum Beispiel Bodenreiniger nehmen. Es gibt in den USA einen tollen Bodenreiniger. Vor 20 Jahren haben die einen Claim beauftragt von der Werbeagentur. Die haben gesagt, Mensch, wie kriegen wir das hin? Wie viele Bodenreiniger gibt es bei Ihnen im Supermarkt? 30 verschiedene, welche kaufe ich? Was muss ich machen als Bodenreinigerhersteller, damit dieser Bodenreiniger jetzt durch die Decke schießt vom Umsatz her? Ja, und dann hat eine Werbeagentur hat einen Claim gemacht und hat es auf die Flaschen draufgeklebt, quer drüber, sauber genug für Babys. Das lassen Sie sich mal auf der Zunge zergehen. Das spricht direkt den Hormonhaushalt der Zielgruppe an. Ja. Also es gibt ja andere berühmte Leute, die haben gesagt, ja, vielen Dank, ich sage, bestätigen Sie, dass Sie nicht bezahlt sind. Aber klar, das... Viele sagen zu mir, die kommen und sagen, ich bin besser. Daher kommt ja dieser Spruch, dieses Schnarchnasen-Marketing. Woher kommt denn das? Habe ich mir nicht ausgedacht. Wissen Sie, Klienten kommen zu mir und sagen, hey, das gibt's doch gar nicht. Diese Schnarchnase da drüben hat viel weniger Ahnung. Ich bin viel besser. Ich bin besser vorbereitet, ich bin besser zertifiziert, ich habe mehr Erfahrung, ich habe mehr dies, ich kann mehr das. Aber ich verdiene kein Geld. Und der verdient Geld. Warum ist das so? Ja? Der nette Herr hier hat gesagt, Erfolg und Qualität sind voneinander unabhängig. So, im Filmgeschäft ist das tatsächlich so. Ja? Man muss einfach begreifen, dass die Qualität eines Filmes und sein Erfolg völlig unabhängig voneinander sind. Grundsätzlich kann jeder Film an der Kasse erfolgreich sein. Meine Frau sagt immer, Marketing ist alles, richtig? Sie nickt. Marketing ist alles. Also was für ein Marketing machen wir? Übrigens für diejenigen, ich sehe ja einige immer mit Notebooks und Handys und so weiter, die googeln, jetzt gibt es irgendwo ein Produkt, wo Zweitbester draufsteht, damit ich nicht hinterher so viele Gespräche habe. Ich habe was gefunden, ich habe auch mal gegoogelt. Also es gibt in Holland eine Bar, die heißt Zweitbester. Nur zur Vollständigkeit. Genau. Zweitbester. Warum verdient mein Kollege, Wettbewerber, Konkurrent, diese schnarchen also so viel Geld? Wenn der viel Geld verdient, hat er vielleicht höhere Stundensätze. Was haben Sie für einen Stundensatz? Arbeiten Sie überhaupt mit Stundensätzen? Arbeiten Sie mit Tagessätzen? Wie rechnet man das aus? Wie funktioniert das eigentlich? Ja? Oder verkaufen Sie was ergebnisorientiert? Ja? Wenn wir uns so Stundensätze angucken, schauen Sie mal, ein Grafiker zum Beispiel zwischen 12 und 85 Euro. Boah, da schüttelt es mich. Ja. Ein Trainer, 14 Euro oder 175, so groß ist die Spanne. Ich kenne Trainer, die kriegen mehr. Ja. Wo ist mein Filmemacher? Zwischen 30 und 100 Euro, wo ist er? Ja. So groß ist die Range. So, das ist eine Möglichkeit, den Markt zu betrachten. Ja. Man kann es aber auch anders machen. Ja, Picasso zum Beispiel. Picasso war ja einer der Maler, die schon zu Lebzeiten erfolgreich waren, sogar sehr erfolgreich. Die meisten Maler müssen erst noch sterben, bevor sie erfolgreich werden. Das hat er anders besser hingekriegt. Ja, der hat also schon zu Lebzeiten seine Bilder für Millionenwerte verkauft. Und im zarten Alter von 88 Jahren hat er in Paris ein Bild verkauft an einen Amerikaner. Und Sie wissen ja, Amerikaner sind etwas neidfreier wie Deutsche. Ja, da gab es eine große Empfang, große Party, Bild übergeben, Scheck übergeben, cool, Fotografen, so fühlt sich der Amerikaner wohl. Und anschließend an der Party hat der Amerikaner Picasso zur Seite genommen und sagen Sie mal, ich habe da gerade ein Bild gekauft für 2 Millionen, sagen Sie mal, Herr Picasso, wie lange haben Sie denn gebraucht, um das Bild zu malen? Und dann sagt Picasso, 2 Stunden. Oh, sagt der Amerikaner, Respekt. Das ist mein Stundensatz. Man erzählt sich, Picasso war ziemlich angepisst, weil er hat gesagt, junger Mann, Sie zahlen nicht die 2 Stunden, die ich gebraucht habe, um das Bild zu malen. Sie zahlen 88 Jahre, die ich gebraucht habe, um zu lernen, wie das geht. Was verkaufen Sie? Ja? Also tauschen Sie Zeit gegen Geld oder Know-how gegen Geld? Was tauschen Sie? Das ist die Frage, ja? Schauen Sie mal, ein Orthopäde und ein Allgemeinmediziner. Allgemeinmediziner, Orthopäde. Wer weiß mehr? Wer muss mehr wissen? Was glauben Sie? Allgemeinmediziner kommt her, wer ist anderer Meinung? Also die meisten Menschen sagen der Allgemeinmediziner. Ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, dass die beide gleich viel wissen. Aber sie haben unterschiedliches Wissen. Der Allgemeinmediziner hat ein Wissen in die Breite. Und der Orthopäde hat ein Wissen in die Tiefe. Komischerweise ist die Antwort auf die zweite Frage immer eindeutig. Also bei der ersten Frage, wer weiß mehr, kommen die meisten mit Allgemeinmediziner weiß mehr. Manche sagen, naja, vielleicht weiß der Orthopäde doch mehr, aber vielleicht, manche sagen, na klar, gleich viel. Wer will das überhaupt bewerten? Aber die zweite Frage, die ist spannend. Wer verdient mehr? In unserer Gesellschaft wird Wissen in die Tiefe einfach besser honoriert. Ja, und wenn ich dann am Stand mit Gründern oder Gründerwilligen spreche und sage, ja, ich möchte mich möglichst breit aufstellen, damit das Risiko nicht so groß ist, dann sage ich, Entschuldigung, schwierige Nummer, ja, mit dem breit aufstellen. Ich bringe mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie würden gerne eine Zahnarztpraxis eröffnen und wir nehmen jetzt mal irgendwie einen konstruierten Fall, den es in Deutschland leider nicht mehr gibt, in irgendeinem Ort, wo es keine Zahnärzte gab und Sie sind der Erste dort. Großer Ort, gibt noch keinen Zahnarzt. Und Sie kennen auch keine anderen Zahnärzte, die Sie fragen können. Also Empfehlungsmarketing funktioniert auch nicht. Aber sie wissen, sie wollen eine moderne Zahnarztpraxis aufmachen und brauchen dazu eine EDV-Ausstattung. Also sie wollen digital röntgen, sie wollen ihre Abrechnung machen, sie wollen ihre Patientendaten per Spracherkennung automatisch. Und, also, und die Leute sollen trainiert werden, geschult werden, also richtig IT perfekt, allem drum und dran. So, was machen Sie, wenn Sie einen Anbieter suchen, der da in Frage kommt? Eine Möglichkeit ist, man schlägt die gelben Seiten auf. Ja, das ist das Buch von Berlin, ist tatsächlich so dick. Ja. Ich bin in Berlin geboren, ja, meine Tante hat mir das zugeschickt, habe extra drum gebeten, das ist so ein Wälzer. Wenn Sie da unter EWEDV schauen, haben Sie so ungefähr 30 Seiten. So, wen nehmen Sie da? Ja, wenn Sie unter EWIT gucken, kriegen Sie einen Hinweis, guck lieber unter EWEDV, stehen mehr Leute. Und dann blättern Sie das durch und dann finden Sie ganz kleine Anzeigen, das sind die sogenannten Pflichteinträge, die kosten gar nichts. Und Sie finden Einträge, die sind eine ganze Seite groß, kosten ein kleines Vermögen. Welchen nehmen Sie? Sie könnten jetzt sagen, ich nehme den großen, weil der verdient so viel Geld, kann sich die große Anzeige leisten. Oder Sie könnten sagen, ich nehme den kleinsten, weil der hat es nicht nötig, Werbung zu machen. So, und dann blättern Sie da durch. Und dann steht dann, wir machen vom C64 über Atari, Unix, Linux, Apple Macintosh, PCs, DOS, Windows, Next. Wir machen alles. Und Sie finden auch Anzeigen, wo drin steht, ich bin der beste IT-Techniker in ganz Berlin. Welchen nehmen Sie? Welchen nehmen Sie? Und die blättern und denken, scheiße, welchen nehme ich? Und die blättern und blättern und plötzlich kommt eine Anzeige, wo drauf steht, wir machen harten Software für Zahnärzte. Merken Sie das? Dass da plötzlich 30 Seiten Anzeigen aus der Verlosung rausfallen? Sie wissen immer noch nicht, ob der gut ist, ob das der Beste ist oder nicht. Aber die Kompetenzvermutung ist einfach extrem hoch. Sie vermuten einfach, dass der Ahnung hat. Weil es geht nicht um Ihre Expertise. Es geht nicht darum, ob Sie gut sind oder nicht oder der Beste. Es geht darum, was vermutet Ihr zukünftiger Kunde, sind Sie gut oder nicht. Also Expertenstatus heißt immer Kompetenzvermutung. Und was können Sie machen, um diese Kompetenzvermutung zu stärken? Menschen interpolieren. Unser Gehirn, da kommen wir gleich noch drauf, ist extrem sparsam und ökonomisch eingestellt. Das hat die Natur echt cool hingekriegt. Das bedeutet aber, dass wir keine komplexen Dinge analysieren, sondern wir gucken immer, was ist leicht zu analysieren und wie kann ich da auf den Rest hochrechnen. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Homepage sehe, die mit einem Baukastensystem von irgendeinem Provider angeboten wird und ich biete dort Dienstleistungen an mit einem Tagessatz von 3.500 Euro, dann sagt man, naja, die Homepage ist mir nicht so wichtig, mein Business ist gut, das kann ich gut. Aber der Kunde denkt, naja, wenn er das schon nicht hinkriegt, was wird er mir da wohl erzählen? Ja? Also wir rechnen hoch, wir interpolieren. Also wie ist Ihr Marketing auftritt? Und es gibt so eine schöne Sache, die wird immer wieder gern diskutiert und völlig falsch gemacht, ist mir die Frage nach dem USP. Was ist Ihr USP? Was heißt eigentlich USP übersetzt? Einzigartig. Wisst ihr, einzigartig. Welcher Trainer, welcher Speaker, welcher Anbieter, welcher Bäcker ist einzigartig? Ich will Ihnen nicht so nahe treten, aber so einzigartig sind wir alle nicht. Ja? Ganz schlimm ist, wenn USP mit Unique Selling Point übersetzt wird. Das ist was anderes. Ja? Unique, also wie einzigartig sind wir? Aber wenn wir es mit Proposition übersetzen, dann wird es spannend. Dann wird es spannend. Und wenn wir dann mal im Duden gucken, was heißt das eigentlich? Jemanden anmachen, umgangssprachlich. Also macht Ihr Angebot Ihren Kunden an. Beim Flirten. Machen Sie jemanden an. Ja? Wie viele Angebote sehe ich ZDF, Zahl, Daten, Fakten. Macht das irgendjemand an? Mich nicht. Schwierig. Ich gewöhne mir das ab. Ja? Ich kriege dann so von Kunden, ich frage die dann immer vorher. Ja? Bevor wir zusammenarbeiten, frage ich die, was sind deine USP? Und ich habe ihnen mal so ein paar wenige Ausschnitte rausgebracht, was Leute sagen, was mein USP ist. Was nicht meiner, sondern ihre. Ich dann das so sehe, ja, 50 Jahre Lebens- und 30 Jahre Berufserfahrung, USP. Ja, also sind allein hier im Saal schon Menschen, die würden da sagen, oh, das überbiete ich aber. Ja. Oder mein Auftreten ist mein USP. Oder Das ist alles live, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ja? Meine Empathie, ich bin als Coach zum Beispiel besonders empathisch. Ja, okay, deswegen bist du Coach geworden. Ja? Und nicht irgendwie was anderes. Ja? Oder ich kann einfach sehr gut mit Menschen umgehen und kann direkt auf sie eingehen. Super, wir reden immer noch über USP. Ja? Das sind tolle Eigenschaften, ich will das nicht niedermachen, bitte nicht falsch verstehen. Aber es hat nichts mit USP zu tun. Ja? Also was ist Ihre Spezialisierung? Worauf spezialisieren Sie sich? Also stellen Sie sich vor, Sie wären ein Apfel, ja? Dann kann man sagen, vorhin in dieser großen Menge, Sie erinnern sich noch an dieses Bild, ja? So irgendwie, was ist Ihr Spezialapfel? Ja? So, oder ist es sowas? Ja? Oder doch sowas? Ja? Oder der eine oder andere mag dann auch so einen Apfel. Ja? Was ist Ihr USP? Wer kennt die Marke? Labotta. Dahin kam ein Mann. Der hat aufgezeigt. Cool. Ihre Frau kann sich glücklich schätzen. Ja? Viele Frauen kennen das. Ich bin deswegen glücklich verheiratet, weil meine Frau hat gesagt, wer ist das? Kenne ich nicht. Ja, kostet ein Paar Schuhe 2500 Euro. Das sind die Labotta, die High Heels mit den roten Sohlen. Ja? Rote Sohlen, warum haben die rote Sohlen? Damit auch jeder sieht, dass die eben 2500 Euro Stück kosten. Weil Preisschild dran machen ist halt ein bisschen prolohaft. Ja? Und deswegen macht man halt eine rote Sohle, braucht man kein Preisschild. Ja? So. Ich habe mal eine Frage. Vielleicht haben es schon einige von Ihnen sogar schon so ein Geschäft gesehen, in den großen Cities, ja, in Monaco oder sowas, wo es diese Geschäfte gibt, noch Ladengeschäfte. Was glauben Sie, wie viele Paar Schuhe stehen bei denen im Schaufenster? Ein Paar, zwei Paar, maximal. Und jetzt gucken Sie mal bitte auf Ihre Homepage und auf Ihren Flyer und auf Ihr Angebotportfolio. Und dann schauen Sie mal zu Schuhanbietern, die, sagen wir mal, Schuhe verkaufen für 9,90 Euro. Wie viele Paar Schuhe stehen da im Schaufenster? Also wenn Sie mehr Geld verdienen wollen, dürfen Sie nicht mehr machen, sondern weniger anbieten, aber hochwertiger. Da sind wir wieder bei dem in die Breite beim Allgemeinmediziner und beim Orthopäden. Was ist Ihr Spezialgebiet? Was ist das, was unterscheidet Sie von anderen? Was stellen Sie ins Schaufenster? Ich kriege manchmal gesagt, ja, aber ich will doch nicht nur das eine machen. Ich will doch mal viel. Mir ist das langweilig. Immer mein ganzes Leben lang dasselbe. Das ist wie der Postbote, der sagt, Mensch, das ist furchtbar. Jeden Tag mit dem Stempel hat man früher dann auf die Briefmarke draufgehauen. Ja, heute geht elektronisch. Und dann hat der Boss, ist er gefragt worden von dem Journalisten, ist das nicht langweilig, jeden Tag die Briefe abzustempeln? Sagt er, nee, wieso, ist doch jeden Tag ein anderes Datum. Ja. Okay, aber es geht gar nicht darum, dass Sie nur diese Schuhe verkaufen. Aber was stellen Sie ins Schaufenster? Weil wissen Sie, was spannend ist? Sie gehen in diesen Laden rein beim Labotta und stellen ganz erstaunt fest, also eine Frau geht zum Beispiel rein und sagt, da stehen so ein paar schwarze High Heels, ja, 15 Zentimeter hoch, und dann sagt die Frau, sagen Sie mal, haben Sie die auch in grün? Das würde perfekt zu meinem neuen Kleid passen. Ja, natürlich, sagen die, ja, klar, da hinten in grün. Oder haben Sie die auch, im Schaufenster stehen Sie in 38, haben Sie die auch in 39? Na klar, habe ich die auch in 39. Und was noch viel wilder ist, Sie kommen da rein und stellen fest, ey, die haben auch Taschen. Passende Taschen, passende Accessoires, Schals. Wir haben eine riesen Auswahl. Aber was steht im Schaufenster? Was hängt im Schaufenster? Ein Paar Schuhe. Das heißt, Sie dürfen viel machen, aber die Frage ist immer, womit fangen Sie an? Wir sind auf der Gründermesse. Womit fangen Sie an? Was stellen Sie ins Schaufenster? Worauf spezialisieren Sie sich? Gucken wir mal, was ist eigentlich genau eine Zielgruppe? Da wird auch immer viel gesprochen. Ich habe am Stand heute Morgen schon ein paar nette Gespräche geführt. Was ist Ihre Zielgruppe? Ja, zeige ich Ihnen auch ein paar Beispiele. Nicht von heute Morgen, aber was ist eigentlich eine Zielgruppe? Ich sage mal ein Beispiel und frage Sie, ist das eine Zielgruppe? Also angenommen, Sie hätten jetzt irgendein Produkt und würden zum Beispiel Briten, also Engländer, ansprechen. Ist das eine Zielgruppe? Ja, mach es ein bisschen genauer. Nur männliche Briten. Das ist eine Zielgruppe? Der eine andere wiegt so mit dem Kopf. Mach's noch ein bisschen genauer. Es sind Musiker. Das ist eine Zielgruppe. Musiker, Männer, Briten. Briten. Weiß nicht. Noch genauer. Multimillionäre. Das ist eine Zielgruppe. Also wir reden nicht verschieden, sondern also die Zielgruppe soll heißen Briten, männliche Briten, die Musiker sind und damit so viel Geld verdient haben, dass sie Multimillionäre sind. Ist das eine Zielgruppe? Nein. Es ist keine Zielgruppe, es ist ein statistischer Wert. Es ist einfach nur ein statistischer Wert. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Ich zeige Ihnen 4 Personen, die in dieses Schema reinpassen. Und wenn Sie die sehen, werden Sie merken, was ich meine, dass das keine Zielgruppe ist. Das sind die 4 Personen. Ozzy Osbourne, Phil Collins, Andrew Lloyd Webber und Oliver Potts. Können Sie sich vorstellen, dass die völlig andere Lebensumstände haben, völlig andere Bedürfnisse, völlig andere Probleme? Und damit sind wir beim Zauberwort, mal wieder, beim Wort Problem. Zielgruppen sind immer Menschen, nicht irgendwelche Intuitionen, also KMUs zum Beispiel oder sowas. Sind immer Menschen, und zwar Menschen mit gleichen Problemen, Wünschen, Zielen oder Bedürfnissen. Wissen Sie, wenn Sie so ein Produkt haben, so ein Kosmetikprodukt wie L'Oréal. Der Chef von L'Oréal ist mal gefragt worden, sagen Sie mal, was verkaufen Sie eigentlich? Wissen Sie, was er gesagt hat? Er hat gelächelt und hat gesagt, am Ende ist es Hoffnung. Klar, wenn Sie so ein Produkt haben, dann müssen Sie halt das entsprechende Marketingbudget haben. Das ist schon ganz okay. Dann müssen Sie halt in jeder Werbepause auf jedem Sender jeden Abend 3 Spots platzieren. Ich wage mich mal einfach so weit aus dem Fenster zu legen, dass heute Abend hier, warum sage ich eigentlich mal Abend, weil es so dunkel ist, heute keiner hier ist, der das Werbebudget auf die Beine stellen kann, damit ein Produkt zu vermarkten. Aber unser Schuhputzer, diese Marketing ist, wenn der Hund, der die Hinterlassenschaft da hinterlassen hat, dem Schuhputzer gehört. Das ist dann Marketing. Ja? Also, ich sage Ihnen mal ein paar Beispiele für Zielgruppen, die ich genannt bekommen habe. Ja? Wie gesagt, alles echt, kann ich es belegen. Ja? Menschen, die sich nach mehr Lebensqualität sehnen. Ist jemand im Raum, der sich nicht nach mehr Lebensqualität sehnt? Also ungefähr in Deutschland Zielgruppe 80 Millionen. Könnte man sagen, ist doch nicht 80 Millionen. Ja? Aber was für ein Marketingbudget haben Sie, um diese 80 Millionen zu erreichen? Schwierig. Ja? Oder Menschen, die mehr auf sich achten wollen. Cool. Das ist alles ja, eher Männer wie Frauen oder umgekehrt. Das ist auch eine coole Zielgruppe. Oder Geschäftsinhaber oder Unternehmer. Das sind ganz beliebte Zielgruppen. Ja. Geschäftsführer, Führungskräfte, auch sehr beliebt. Und das Highlight in diesem Ranking ist natürlich Teams und vor allen Dingen KMUs. Ja, KMU. Was ist das für eine Zielgruppe? KMU. Was heißt das? Kleine mittelständige Unternehmen. Okay, wie viel gibt es davon in Deutschland? Wie viel? Paar sehr viele 10.000. Also hängen so noch 2 Nullen dran. 2 Nullen dran, nicht 1 Null. Dann kommen wir der Sache näher. Das sind kleine mittelständische Unternehmen, das jeder einzelne Unternehmer zählt da dazu. Boah, das ist keine Zielgruppe. Das funktioniert so nicht. Aber was ist Ihre tatsächliche Zielgruppe? Also was ist der Kittel-Brenn-Faktor und wer braucht den? Also heute Morgen habe ich mit jemandem gesprochen, das war ganz cool. Der hat dann gesagt, naja, es geht hier so um eine ganz spezielle Zielgruppe, so um Genossenschaftsbanken. So, ja, das ist schon sehr eng. Aber was für ein Problem haben die? Was für ein gemeinsames Problem haben die? Und das müssen Sie identifizieren. Was für ein gemeinsames Problem haben die? Ja? Den Spruch dürfen Sie sich auch bitte hinter die Ohren schreiben, wie ich beinahe gesagt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie noch nicht genug Kunden haben, ist Ihre Zielgruppe zu groß. Und wir Menschen denken halt leider analog. Analog heißt, je mehr, desto mehr. Ja, also wir haben noch nicht genug Kunden, wir wollen mehr Kunden, also müssen wir mehr Menschen ansprechen. Aber genau umgekehrt funktioniert es. Je weniger Menschen Sie ansprechen, je fokussierter Sie sind, desto leichter werden Sie, desto erfolgreicher werden Sie. Ja, gibt es so was Schönes wie Bullshit-Bingo. Ja? Also zum Beispiel, warum soll ich Sie, also Handwerker zum Beispiel, warum soll ich Sie buchen? Naja, weil ich pünktlich, zuverlässig und ehrlich bin. Hallo? Ja, sind die anderen alle das nicht? Ja, das fällt so in die Kategorie Bester sein. Ja. Das ist so eine Möglichkeit. Oder wenn, ich sag mal, ich bin ja so ein bisschen spezialisiert auf Freiberufler, auf Know-how-Unternehmer, zum Beispiel Coaches, Trainer, Speaker, Anwälte, Berater, sowas in der Richtung. Und wenn ich die dann höre, was die so machen, das wäre ungefähr so, wie wenn ein Autoschlosser einem Kunden sagen würde, wir haben eine hydraulische Hebebühne, keine pneumatische, keine mechanische, keine elektrische und wir haben auch keine Grube. Und unser Meister ist im Bedienen der Hebebühne zertifiziert. Ja, Sie lachen, aber schauen Sie mal auf Ihre Webseiten, was da eigentlich alles steht. Ja? Interessiert mich, wer von Ihnen gibt sein Auto regelmäßig in die Werkstatt und wer von Ihnen interessiert, ob der eine elektrische, pneumatische, hydraulische, elektrische Grube hat oder ob der das mit der Hand aufpumpt oder ob der Superman das hebt, das ist scheißegal. Hauptsache, das Auto wird repariert, oder? Und zwar schnell und kostengünstig, zuverlässig, mit Garantie und so weiter. Wissen Sie, wir haben einen Hund, der begleitet mich fast immer wenn auch mit meinen Klienten zusammen, das ist immer bei mir im Büro. Und jetzt stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Ich müsste ganz, ganz dringend weg, irgendwie Notfall. Und Sie wären bei mir im Büro, ich hätte Sie einen halben Tag beraten, sagen, Sie kennen ja jetzt meinen Hund, der ist ganz brav und der muss aber heute Mittag mal kurz raus. Und wir haben ein schönes grünes Feld auf der anderen Seite vom Büro. Gehen Sie einfach mit dem auf das Feld, lassen Sie ihn laufen, der macht sein Geschäft, der kommt auch wieder brav zurück. Trauen Sie sich das zu? Und dann sagen die meisten, ja. Und dann sage ich, okay, machen wir. Und jetzt stellen Sie sich folgendes vor, Sie lassen diesen Hund raus, er macht auch sein Geschäft, alles prima, und kommt zurück und der Hund humpelt. Er humpelt wie blöd. Ich denke, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Sie haben vielleicht keine Ahnung von Hunden. Und sagen, wenn der Herr Göller zurückkommt, das ist aber jetzt echt blöd, weil ich habe ja die Verantwortung sozusagen übernommen für diesen Hund. Und der arme Hund, er humpelt. Es gibt ja sowas wie Internet und Google. Was glauben Sie? Was geben die meisten Menschen ein in so einer Situation in Google als Suchbegriff? Was geben die Menschen ein? Humpelnder Hund. Die meisten geben ein humpelnder Hund. Kein Mensch gibt ein Tierarzt. Ist das nicht irre? Ja, Sie sagen, Sie sind Coach und Sie sind Trainer. Das sucht keiner. Kein Mensch braucht das. Die Leute sagen, mein Hund humpelt. Also die geben ihr Problem ein, das sie haben. Das muss auf ihrer Webseite beschrieben sein oder auf ihrem Flyer und so weiter. Was ist das Problem? Was ist ihr Hund humpelt? Wie muss ich sie finden? Ja. Übrigens, da sucht auch keiner nach, wie heißt das Medikament gegen Altersarthrose? Ich weiß es nicht mehr, Metacan oder so ähnlich? Nee, weiß nicht mehr. Egal. Also Medikamentennamen gibt keiner ein. Es gibt auch keiner einen Altersarthrose. Weil die meisten wissen gar nicht, wie Arthrose geschrieben wird. Die wissen auch nicht, was der das hat. Wenn sie dann in so ein Forum reingehen und sagen, mein Hund humpelt, und sie sagen, wie alt ist denn der Hund? Na, 11,5. Ah, könnte sein, dass er Altersarthrose hat. Das ist völlig normal. Wenn er eine halbe Stunde gelaufen ist, humpelt er halt. Normal. Ach so. Ja. Aber eingegeben wird, Hund humpelt. Was ist Ihr Hund humpelt? Ja. Wissen Sie, das menschliche Gehirn ist schon faszinierend. Ja. 98%, lassen Sie es bitte auf der Zunge zergehen, 98% von dem, was wir über das menschliche Gehirn wissen, wissen wir das erst seit 2000, das heißt dann seit ein paar Jahren. Aber was noch viel wichtiger und was viel schlimmer ist, 80% von dem, was wir geglaubt haben, was vorher stimmt über das menschliche Gehirn, ist falsch. Ist einfach falsch. Menschliches Gehirn funktioniert völlig anders. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Vielleicht machen Sie es mit, wir haben noch genügend Zeit. Würden Sie mal so lieb sein und ganz kurz die Augen schließen? Passiert nichts Schlimmes. Ich zeige nur was, was Sie nicht sehen sollen, was Sie aber gleich aufgelöst wird. Nichts Schlimmes, müssen auch nicht sagen. Einfach, damit es funktioniert, machen Sie ganz kurz bitte die Augen zu. Ich sage es, wenn Sie wieder aufmachen können. Ja? Ganz kurz die Augen zu machen. Und die anderen gucken so bitte, also diese Seite hier, guck bitte mal nach vorne. Nach vorne. Genau. Und liest mal im Geiste bitte nicht laut sagen, was da vorne steht. Okay? Wunderbar. So, jetzt machen Sie bitte mal die Augen zu. Diese Seite hier, die rechte Seite von Ihnen. Und die anderen dürfen wieder die Augen aufmachen. Und jetzt schauen Sie mal bitte, was vorne da zu sehen ist. Und lesen das vor im Geiste. Und jetzt dürfen Sie es auch laut sagen, weil die anderen sehen das ja. Und jetzt könnten Sie zum Beispiel, jetzt könnten wir den Vortrag beenden. Und dann könnten Sie alle mal rausgehen und sagen, was haben Sie gelesen, was habe ich gelesen. Ja? So, und dann wird es schwierig. Weil die eine Seite... Nicht alle, aber 90% der einen Seite haben bei dem mittleren Zeichen ein B gelesen und die anderen haben eine 13 gelesen und beide hatten recht. Das heißt, wir nehmen Informationen immer nur im Kontext wahr. Also was wird an Zusatzinformationen geliefert? Wie ist der Kontext? Wo stellen Sie sich auf? In welchem Bereich stellen Sie sich auf? In welchem Kontext stellen Sie sich auf? Oder auch ein sehr schönes Beispiel, wir reden ja immer vom Kosten-Nutzen-Verhältnis. Nutzen, Kosten, so was muss größer sein? Was ist besser, das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Ja? So, was sagt Ihnen Ihr Gehirn? Was ist hier größer, Kosten oder Nutzen? Diejenigen, die jetzt sagen, das ist gleich groß, die haben das gelernt. Das stimmt, das ist gleich groß. Aber schauen Sie mal hin, was wirkt denn auch für diejenigen, die sagen, das ist gleich groß? Was wirkt hier größer? Das sagt jeder. Und es wird noch viel, viel wilder, wenn ich das tausche. Was ist, ja, das ist ja unser Ziel, ja, als Berater, dass wir das tauschen. Ja. Jetzt, also es hängt offensichtlich nicht an der Farbe, es hängt nicht am Wort. Und Sie haben natürlich recht, es ist gleich groß. Also ja, ich zeige Ihnen jetzt mit brutaler Gewalt, es ist tatsächlich gleich groß. Wenn ich jetzt diese Linie wieder wegnehme, das ist unser Gehirn. Es wird nicht, Sie sind nicht in der Lage, das auszuschalten, dass das eine größer ist wie das andere. Das ist jetzt ein schöner technischer Trick oder sagen wir, eine schöne Illusion, aber was zeigt uns das? Warum macht unser Gehirn das? Das ist spannend an der Stelle. Und zwar liegt es daran, dass unser Gehirn keine komplexen Angebote, wenn Sie ein Angebot schreiben an einen Kunden, miteinander vergleichen kann. Das geht gar nicht. Es wird Naheliegendes miteinander verglichen, Einfaches miteinander verglichen. Und naheliegend in diesem Bild ist die Länge dieser Linie und die Länge dieser Linie. Und es ist ganz eindeutig, dass die Länge dieser Linie viel länger ist wie die andere Linie. Und dann wird wieder auf den Rest hochgerechnet und interpoliert und sagt, okay, wenn die Sachen, die ich einfach schnell und easy feststellen kann, unterschiedlich groß sind, dann ist das Gesamte unterschiedlich groß. Also was für Angebote machen Sie, wenn Sie also dem Kunden zwei verschiedene Alternativen geben? Wie komplex sind diese Alternativen? Im Zweifel entscheidet er das Naheliegendste. Und was ist das Naheliegendste bei zwei Angeboten, die er vergleicht? Der Preis. Der Preis. Und schaffen Sie es immer, der Billigste zu sein? Wollen Sie das überhaupt? Meine Empfehlung ist, versuchen Sie es erst gar nicht. Ja? Also es gibt sowas wie Priming-Effekte im Marketing. Priming-Effekte ist auch eine coole Geschichte. Machen wir wieder ein kleines Beispiel, könnten wir wieder mit rechts und links machen, dann müsste allerdings die eine Hälfte rausgehen und die andere oder die Ohren zuhalten. Wir uns sparen es, stellen sich einfach vor, Sie hören es jetzt nichts. Ja? Und ich frage Sie mal, stimmt es, also ich frage jetzt nur diese Hälfte, Sie nicht, ja? Ich frage jetzt nur diese Hälfte, stimmt es, dass Gandhi 141 Jahre alt geworden ist? Stimmt das? Alle schütteln mit dem Kopf. Nee. Jetzt kommt aber die zweite Frage, wie alt ist Gandhi geworden? Ja? Jetzt können Sie alle mal aufschreiben und schätzen und so weiter und dann kommen Sie wieder rein in den Raum und dann frage ich Sie, stimmt es, dass Gandhi nur 23 Jahre alt geworden ist? Stimmt es, dass der im Alter von 23 schon gestorben ist? Stimmt das? Alle schütteln den Kopf. Und jetzt frage ich Sie, wie alt ist Gandhi geworden? Wenn wir das jetzt miteinander vergleichen, stellen wir fest, diese Seite hier hat viel, viel höher geschätzt wie diese Seite. Obwohl von beiden ersten Fragen haben Sie alle gewusst, das ist falsch. Also Sie haben gewusst, er ist nicht 141 geworden, das wüssten Sie. Und 23, also ein bisschen älter ist er schon geworden. Also wenn aber jemand sagt, stimmt das eigentlich, dass der 141 geworden ist? Dann denken Sie unbewusst, das macht Ihr Gehirn mit Ihnen, der scheint wirklich alt geworden zu sein. 141 bestimmt nicht, aber ist der über 100 geworden oder 99? Wie alt ist der geworden? Ja, und hier macht sich unser Unterbewusstsein die Gedanken, 23 so jung ist, aber ist der jung gestorben? Also vielleicht ist der vielleicht 40 nur geworden oder 45? Ja? Sieht man in Indien so aus, wenn man 45 ist? So? Ja, wenn wir dann die Summen addieren auf beiden, dann stellen wir hier einen eklatanten Unterschied fest. Und das bedeutet, womit unterhalten Sie sich mit Ihrem Kunden, bevor Sie ihm das Angebot vorlegen? Darüber, dass die Straßenbahn gerade wieder 2,50 Euro aufgeschlagen hat, darüber, dass die Hartz-IV-Sätze gekürzt werden oder darüber, wie viele Millionäre es in Deutschland gibt oder darüber, was er mit ihrer Dienstleistung oder mit ihrem Produkt in Zukunft machen will, wie großartig das ist, wie viele Millionen er damit verdienen kann, wenn er von Ihnen gecoacht wird oder trainiert wird oder wenn ihr Produkt verwendet. Große Zahlen. Und wenn Sie dann Ihr Beispiel, ja, ich frage meinen Klienten, wie viel Jahresumsatz willst du machen? Dann sagt er, ja, so im ersten Jahr 100.000, okay, im zweiten Jahr 150, okay, prima. Wie lange willst du das machen? Naja, noch 30 Jahre. Dann sagen wir mal, okay, wir rechnen nur mal mit 10 Jahren, wir können keiner in die Zukunft schauen, wir rechnen mal 10 Jahre, mal 100.000, 1 Million Euro. 1 Million Euro. Was bist du bereit, für mein Honorar zu investieren, um 1 Million Euro zu verdienen. So, ja? Merken Sie, dass es plötzlich sehr billig wird, egal was ich jetzt sage? Richtig preiswert wird. Also das sind so Priming-Effekte, das müssen Sie beachten. Ja? Oder wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe nur ein Produkt, wie kriege ich das jetzt hin, gehirngerecht zu vermarkten? Sie könnten dann tatsächlich 3 Produkte draus machen. Ja, wenn Sie nur einen Apfelbaum haben und können nur einen Apfel verkaufen, Sie gehen zum Markt und nehmen dann den riesen Anbieter, der hat jede Menge Sorten von Äpfeln und Apfelsinen hat er auch noch und alles mögliche. Sie haben aber nur diese eine blöde Sorte Äpfel für 1 Euro. Ja, so. Dann können Sie sagen, so, das ist mein Goldapfel. Ja, das ist der Apfel, den Sie hier kaufen können. Aber damit Sie die Wahl haben, haben wir auch einen Silberapfel. Der hat so kleine Druckstellen und so ein bisschen so kleine Narben. Das ist nicht schlimm, weil Sie wollen eh Apfelmus draus machen oder auf den Kuchen legen. Ja? Sie schälen den sowieso. Also die gleiche Qualität, schmeckt auch garantiert genauso, aber Sie kriegen den für 80 Cent. Und Sie brauchen natürlich dann ein Angebot, ja, ein Platinapfel für 1,80 Euro. Das ist für diejenigen, das ist der handpolierte, gewachst mit Spezialwachs, handpoliert. Das ist der für die Obstschale im Vorstandszimmer. Das ist Hand ausgewählt, das sieht einer aus wie der andere. Ja? So. Und genau so funktionieren gut funktionierende Angebote. Wie entscheiden Kunden? Wenn Sie Winzer sind zum Beispiel und Sie haben eine Sorte Wein, Flasche für 6 Euro, ist das billig oder teuer? Wie ist Ihr Durchschnittsumsatz pro verkauften Artikel? 6 Euro. Da brauchen wir keine Mathematik für. Ja? Also wenn Sie eine Flasche verkauft haben und wenn Sie 100 verkauft haben, bleibt bei 6 Euro. Wie können Sie Ihren Durchschnittsumsatz steigern? Relativ einfach. Sie bieten eine zweite Flasche Wein an. 13 Euro. So, das machen wir hier. Dann ist die eine aber billig und die andere teuer. So, wo liegt Ihr Durchschnittserlös pro Flasche? Sind wir uns einig, dass der irgendwo hier liegt? Eher auf dem niedrigeren Bereich? Ein paar werden den anderen kaufen. Wie kriegen Sie Ihren Durchschnittsumsatz hier hin? Naja, ganz einfach. Sie bieten noch eine andere Flasche Wein an für 35 Euro. Wir sagen Menschen, für 35 Euro gebe ich nicht im Leben aus. Ja, ist nicht schlimm. Weil merken Sie, dass die plötzlich billig wird? Ja, so ein Fusel für 6 Euro will doch keiner haben. Ich kaufe mir die für 13 Euro. 35, vielleicht mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Also ein paar Mal wird das verkauft. So, wenn Sie jetzt mal Ihren Durchschnittseinkommen, Ihr Durchschnittsumsatz pro Artikel anschauen, dann liegt der plötzlich hier über 13 Euro. Weil Sie, wie viele Flaschen A6 Euro können Sie verkaufen? Oder müssen Sie verkaufen, um den Umsatz wettzumachen, den Sie mit einer Flasche auf 35 Euro verkaufen können? Und übrigens, hier kommt wieder unser Gehirn ins Spiel. Das ist ganz bewusst, kostet die eine nicht 6 Euro, nicht 12 Euro und nicht 36 Euro. Weil das kann dann wieder jeder im Kopf ausrechnen, dass das doppelt so viel ist und 6-mal so viel. 6-mal 6, 36, das kriegt jedes Kindchen. Aber unser Gehirn ist wirklich faul. Auszurechnen, dass 6 und 35 irgendwie in einer Beziehung steht und 6 und 13 irgendwie in einer Beziehung steht, das macht unser Gehirn nicht von alleine. Wenn ich jetzt darauf anspreche, sehr wohl. Also wenn wir das sehen, sehen wir nicht, da gibt es einen Rhythmus drin, 6, 12, ja, 36. Also was ist mit Ihrer Preisgestaltung? Welche Preise schreiben Sie da rein? Schreiben Sie immer noch 9,99 Euro? Das hat mal gut funktioniert, weil die Leute gesagt haben, 9,99 Euro sind 9 Euro. Heute sagt jeder 9,19 Euro, 10 Euro. Also wenn Sie sowas machen, schreiben Sie heute 9,70 Euro. Ja, die 7 ist die neue 9. Ja. Ich werde oft gefragt, was ist eigentlich mit Rabatten? Meine Bitte, geben Sie keine Rabatte. Wer kennt einen anderen Ausdruck für das Wort Rabatt? Nachlass, habe ich eben gehört. Ja? In welchem Zusammenhang kennen Sie das Wort Nachlass noch? Wer anfängt, Rabatte zu geben, unterschreibt das Todesurteil seines Unternehmens. Wissen Sie, am Ende bleibt mir sozusagen, es gibt 2 Dinge, die Menschen kaufen. Und nur 2 Dinge. Menschen kaufen Problemlösungen und Menschen kaufen gute Gefühle. Das ist alles. Ja? Und wenn Sie beim nächsten Mal über den Preis Ihres Produktes oder Ihrer Dienstleistung sprechen, dann schauen Sie sich mal an, was ein VW-Verkäufer sagen würde, und was ein Porsche-Verkäufer sagen würde. Wissen Sie, wenn Sie zu dem VW-Verkäufer gehen dann sagt, und Sie schleichen da um den neuen Golf rum und der kommt und sagt, Sie interessieren sich für diesen neuen Golf, ja, cool, GTI und so. Und irgendwann kommt die Frage, was kosten die Schlüssel? Dann sagt der Verkäufer, die kostet 23.579,87 €. Okay, ein VW kostet halt. So, dann gehen Sie anschließend ins Porsche-Zentrum und dann schleichen Sie um den neuen 911er Targa drumherum oder was auch immer, was Ihnen gut gefällt. Dann kommt wieder der Verkäufer, dann gefällt Ihnen das Auto, ja, prima. Und dann fragen Sie wieder, was kostet der? Und dann sagt der Porsche-Verkäufer, diesen Porsche, den bekommen Sie für 120.000 €. Sie bewerben sich mit 125.000 €. Sie qualifizieren sich mit 130.000 € für dieses Fahrzeug. Das heißt, mit welcher inneren Haltung kommunizieren Sie Ihren Preis? Kosten Sie was? Tauschen Sie Zeit gegen Geld, dann kosten Sie was. Oder bieten Sie einen echten Nutzen, löschen Sie den Kittel, der bei Ihrem Kunden brennt. Das ist mein Appell an Sie. Löschen Sie die Kittel, die brennen und Sie können und Ihre, die Leute wollen das bekommen, was Sie anbieten. Ja? Völlig andere Basis. In dem Sinne, ich bin einigermaßen in der Zeit, glaube ich, auf die Minute. Wir haben noch 2 Minuten, 3 Minuten für ein paar wenige Fragen, wenn Sie Fragen haben. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie auf den Stand kommen. Das ist mein Team, meine Frau und ich und können wir gerne ein paar vertiefende Gespräche. Vielen, vielen Dank.
Das war der Vortrag von Thomas und jetzt kommt der Anfang der Show nochmal, ein bisschen mit KI behandelt. Das Ergebnis ist, sag ich mal, nicht perfekt und da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel zu tun. Aber wir werden in einigen Wochen das einfach nochmal probieren, um einfach auch die Geschwindigkeit, mit der so etwas heute geht, zu zeigen. Hier nochmal den Anfang des Unternehmer Academy Podcasts.
Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Der Unternehmer Academy Podcast. Diesmal müssen wir ein bisschen improvisieren oder wir dürfen improvisieren. Man hört vielleicht schon leichte Fahrgeräusche, aber wir dachten, bevor wir ausfallen, nutzen wir die technischen Möglichkeiten und schalten einfach mal telefonisch in Thomas' Auto.
Genau. Ich gehe mal davon aus, dass in Zukunft die KI in der Fahrgeräusche in Echtzeit noch besser rausfiltern kann, wie es jetzt schon geht. Ich glaube, dass es da bin ich schon eine Unterstützung von einem Prozessor im Hintergrund wäre, der in meinen AirPods verbaut ist, dass ich dann noch viel lauter werde. Aber ich glaube eben, dass die gegenreiche KI sozusagen, beziehungsweise derzeit ist nicht reich, in Zukunft dann auch besser wird. Aber
übrigens, wir können ein kleines Experiment machen. Also ich lasse das jetzt einfach mal so, wie wir das hier gerade aufnehmen. Und ich hänge hinten an die Episode mal eine KI-optimierte Version dran. Mal schauen, was ihr da draus macht.
Ja, genau. Das finde ich sehr cool. Ja, ist eine coole Idee. Aber da sieht man mal, wir haben ja auch über Ethik und Ideen gesprochen, ja. Ich glaube, dass wenn man so einen Nutzen darstellen würde, dass man sagt, guck mal, willst du das haben? Und dann sagt er, naja, klar. Das ist wie immer bei solchen Geschichten, dass ich da sage, na, den Nutzen will ich schon haben, mit den Risiken. Weil die will natürlich gerade haben, die Risiken, das ist auch okay. Aber vielleicht kann man auch sagen, ich gehe mit den Risiken bewusster um. Aber das Thema hatten wir schon.
Wir reden auch nächste Woche, glaube ich, weiter über KI, um das Thema noch zu vertiefen. Jetzt bist du gerade, und das ist so ein Move, den wir heute machen, du bist auf dem Weg zum Vortrag. Deswegen, damit wir heute auch Inhalt liefern, gibt es gleich einen älteren Vortrag von dir, den wir einfach in dieser Episode dranhängen. Wo fährst du denn jetzt gerade hin?
Ja, ich fahre jetzt Richtung Stuttgart, da ist eine Veranstaltung, wo es eben auch darum geht, für eine unserer Zielgruppen, Trainer, Berater, Coaches, Speaker und so, diese Community, wie löst man das Ganze, Branding, was kann man da automatisieren und ähnliche Dinge. Also sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin mal gespannt, ob da auch so diskutiert wird über die Anwendungsmöglichkeiten, ob die alle schon auf dem Schirm haben, ich glaube es nicht. Und ich bin mal gespannt, wie diese Branche, wie kritisch diese Branche ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die relativ offen ist, weil es halt coole Möglichkeiten gibt. Ja. Und ich habe vor einem halben Jahr die zweite Generation von einem Vortrag gehört, der
mit 3D-Technik gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Da ist so ein hauchdünnes Netz gespannt vor der Bühne. Der Redner steht hinter diesem Netz. Das Netz ist ziemlich durchsichtig, weil es hauchdünn ist. Man sieht also gar nicht durch die Beleuchtung, dass da ein Netz hängt. Und eine 3D-Projektion wird auf dieses Netz projiziert. Und das ist unfassbar gut. Ja. Du kannst dann sozusagen, du musst das halt einstudieren, aber das sieht dann so aus, als ob du die Dinge in 3D bewegst auf der Bühne. Und die Technik geht immer weiter. Und ich habe da zum ersten Mal gesehen, dass es eben auch mit KI-Unterstützung ist. Weil in der Variante 1 ist es so gewesen, dass der Redner das auswendig lernen musste, sozusagen. Wann macht er zu welcher Sekunde, bei welchem Wort, welche Bewegung? Weil wenn das nicht synchron ist, sieht es halt blöd aus. Ja? Also wenn er mit der Hand wegwischt und dann irgendeine Grafik verschwindet, und die Grafik verschwindet vorher und eine Sekunde nachher, sieht das halt ziemlich doof aus. Und das sieht dann wirklich nur beeindruckend aus, wenn es wirklich synchron ist. So, und da gibt es jetzt auch KI-Unterstützungsansätze, wo man sagt, naja, wir beobachten denjenigen mit seinen Bewegungen und die Grafik wird dann ausgeblendet, wenn der die passende Bewegung macht. Also das sind so Einsatzmöglichkeiten, die wieder kommen. Ja, freue mich drauf, das wird sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt noch auf der Autobahn und deswegen stockt das manchmal meinen Redefluss, weil ich natürlich auf den Verkehr achten muss. Aber keine Sorgen, ich habe das Handy nicht in der Hand, ich habe Ohrhörer auf, ich schaue auf den Verkehr. Und das ist ein gutes Beispiel, das fällt mir gerade ein. Das ist genauso mit KI. Da wird man diskutiert, ja, darf man denn im Auto telefonieren, dann ist man abgehängt. Wenn du jetzt neben mir sitzen würdest, im Auto würden wir uns auch die ganze Zeit unterhalten, oder? Ich weiß nicht, ist man da genauso abgelenkt oder weniger? Ich finde, das ist so, was man sehr merkwürdig. Das Telefon in die Hand zu nehmen und drauf zu schauen, das verstehe ich, das wäre nicht so gut. Aber meine Augen sind jetzt stur geradeaus gerichtet. Ich stehe auch jetzt ein bisschen, oder ich fahre so ein bisschen im Stau, so mit 30 Stundenkilometer. Also insofern bin ich da tiefenentspannt.
Nichtsdestotrotz muss man nicht zwingend einen ewig langen Podcast noch auf der Autofahrt kurz vor einem Vortrag in die Länge ziehen. Deswegen machen wir nächste Woche zum Thema KI weiter. Es gibt jetzt hier einen Vortrag von dir, den wir aus der Schatzkiste der Unternehmer Academy rausgesucht haben oder aus deiner Schatzkiste, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist ein Vortrag von dir, ne?
Genau, also das ist nicht aus der Unternehmer Academy, weil die richtet sich ja vor allen Dingen eben auch an Leute, die schon... Also keine Gründer in dem Sinne, sondern Leute, die wirklich schon weiter sind, nach vorne kommen wollen. So dieses, ja, gibt es einen schlimmen Ausdruck, der ziemlich verbrannt ist, so das nächste Level erreichen wollen, wo ich dann immer sage, ja, was heißt das konkret? Also konkret heißt das eben, in der Akademie richtet sich an Leute, die schon gute Umsätze machen, die zum Teil schon selbstständig sind oder kurz davor sind, auch teilweise schon deutlich drüber, und die wirklich dann sagen, ich stoße jetzt an eine Grenze. So langsam werden die Tagessätze unanständig. Ich suche nach anderen Modellen, wie ich meine Einkünfte massiv steigern kann, ohne die Preise zu erhöhen. Also mit anderen Modellen, die fair sind. Das machen wir halt in der Unternehmerkennung. Und dieser Vortrag, von dem du sprichst, der ist tatsächlich schon ein paar Tage älter, ist aber immer noch aktuell, weil die Inhalte sich da nicht aktualisieren. Das bleibt immer gleich. Und da geht es halt darum, dass ich vor Gründern gesprochen habe. Das war eine Gründungsveranstaltung in Frankfurt vor ein paar Jahren. Und da waren so 400 Zuhörer. War sehr, sehr spannend. Und das ist sozusagen nicht bearbeitet. Da ist jetzt nichts dran da, das ist so mitgeschnitten, wie ich es gesagt habe. Das heißt, da man jetzt das Publikum halt nicht sieht, ich versuche ja meine Vorträge immer relativ interaktiv zu machen. Ich frage dann das Publikum, aber ich denke, man kann da trotzdem was mit anfangen. Ja. Es ist kein PowerPoint-Vortrag, insofern denke ich, kann man da auch was mit anfangen. Ich fand das eine gute Idee von dir, wo du gesagt hast, hast du nicht was für unsere Zuhörer so spannend ist. Ja, und für diejenigen, die gründen wollen, das kannst du jetzt, da wir ja am Ende das nochmal machen, KI optimiert, sage ich das jetzt schon, für die gründen wollen. Das Geheimnis des Erfolgs ist der Mut, ja. Und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sage ich dann wie immer, bleiben Sie mutig.
Werbung.
Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habeckhorst beschreiben in ihrem Buch Radikal weg die Herausforderungen für Unternehmer und Mitarbeiter, welche Vorbereitung notwendig ist und worauf unbedingt zu achten ist bei einer Auszeit. Radikal weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch funktioniert. Erschienen im Mentoren Media Verlag. www.mentoren-verlag.de